Ethik Digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ethik Digital. Ich bin Rike Harmsen und zu Gast heute ist Alina Loritens von der Universität Augsburg. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Alina Loritens, Sie sind Gründerin und Geschäftsführerin des Audit und Wissens der Plattform für vertrauenswürdige KI. Und Sie sind Lehrbeauftragte für digitale Ethik am Institut für Informatik der Universität Augsburg. Sie haben wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt im Bereich Datenrecherche. Sie waren in der Bundesverwaltung tätig und haben sich mit Arbeitslosenstatistik beschäftigt. Mich würde erstmal ganz persönlich interessieren, was fasziniert Sie eigentlich an KI und Digitalisierung?
Ich beginne mal mit der Digitalisierung, weil sie die Voraussetzung schon mal für KI ist. An der Digitalisierung fasziniert mich der Perspektivenwechsel. IT wird nicht mehr nur technisch gedacht, sondern vom Bedarf des Menschen her. Es geht nicht primär um die Technologie, sondern um den Nutzen. Wir fragen nicht mehr, welche Tools haben wir, sondern welches Problem lösen wir. Das war ein starker Perspektivenwechsel, der auch sehr stark und meiner Meinung nach auch positiv unsere Arbeit in der IT beeinflusst hat. Was mich an KI fasziniert, ist die Interdisziplinarität. Sie geht über Digitalisierung hinaus, weil wir eine soziotechnische Perspektive benötigen. Technik, Daten, Modelle müssen immer gemeinsam gedacht werden. Mit Menschen, mit Prozessen, mit Recht, Organisation, Macht- und Wertefragen.
Sie haben ja eben in der Verwaltung gearbeitet. Dazu gibt es ja dann immer regelmäßig in den Medien kritische Berichte, die sagen, da geht nicht genug voran. Auf der anderen Seite sagen Sie, da ist schon ganz schön viel passiert. Können Sie mal so ein bisschen darstellen, wo steht denn die Verwaltung in Deutschland? Wie schätzen Sie sie ein? Wie ist das Verhältnis zu KI und Digitalisierung?
Darf ich zuerst mal vielleicht für unsere Zuhörer, die die Verwaltung bezüglich KI noch nicht so gut kennen, ein positives und ein negatives Beispiel bringen? Vielleicht kann ich dann besser erklären, wo die Verwaltung steht, denn die Antwort ist vielfältig.
Gerne.
Okay, positives Beispiel, ein Rundweg. Positives Beispiel für mich ist das Kataster-KI in Niedersachsen. Ich erkläre mal ganz kurz, wie die funktioniert. Niedersachsen lässt ungefähr alle 3 Jahre hochauflösende Bilder erstellen. Die KI erkennt darauf automatisch Gebäuden, Dachflächen und vergleicht sie mit bestehenden Kataster-KI. Wird ein neues Haus entdeckt, ein Abriss oder eine größere architektonische Veränderung, markiert die KI diesen Änderungsvorschlag. Und jetzt ist das ganz wichtig, die Einträge erfolgen nicht automatisch, sondern werden immer vom Mitarbeiter geprüft, bevor sie dann ins amtliche Katastersystem übernommen werden. So lassen sich natürlich Millionen von Gebäuden in kürzester Zeit sichten und aktualisieren, was zuvor jahrelange Arbeit von Vermessungsingenieuren vor Ort nötig gemacht hat. Das entlastet nicht nur die Verwaltung, aber sorgt auch für aktuelle Daten, die wir im Moment für die Grundsteuerberechnung, für die Stadtplanung, für die Infrastruktur oder für unsere Einsatzkräfte, Polizei oder Feuerwehr benötigen. So, aus Sicht der KI-Verordnung, europäischen Gesetz, hat es ein niedriges bis geringes Risiko, denn diese KI ist rein unterstützend, hat keine entscheidende Funktion, sie greift nicht in die Grundrechte ein. Und last but not least, diese KI wird vom Bundesland Niedersachsen allen anderen Bundesländern zur Nachnutzung angeboten. Ein rundweg gelungenes Beispiel. Jetzt komme ich zu einem für mich negatives Beispiel, nämlich die Large Language Models F13 und LLM9. F13 wurde von der Stadt Baden, von Baden-Württemberg, vom Bundesland Baden-Württemberg entwickelt. LL9 von der Stadt Hamburg. Beide werden als Leuchtturmprojekte gehandelt oder gepriesen. Für mich sind sie das nicht, denn sie erfüllen beide den gleichen Zweck. Sie unterstützen Verwaltungsmitarbeiter bei der Recherche, Zusammenfassung von Dokumenten, Erstellung von Vermerken. Sie funktionieren und erleichtern die Arbeit der Mitarbeiter in der Behörde. Aber sie tun das Gleiche. F13 war zuerst da, dann wurde LL9 entwickelt, ein komplett identisches System, auch noch mit externen Beratern und Dienstleistern, ein ganz großes Problem in der Verwaltung. Denken wir mal das zu Ende, wenn jetzt alle Bundesländer und alle Bundesbehörden eigene LLMs entwickeln, hätten wir bald 30 parallele Projekte mit enormen finanziellen und ökologischen Kosten, aber ohne Vorteile. Deswegen für mich kein positives Beispiel.
Dann sind wir schon bei der Frage, was wäre denn dann Ihre Empfehlung? Also ich glaube, das kann man in vielen Bereichen beobachten. Ich glaube, in großen Unternehmen passiert genau das Gleiche. Ich weiß es aus dem kirchlichen Bereich, da passiert ebenfalls das Gleiche. Es wird überall das Rad neu erfunden, sozusagen. Wie kriegen wir denn das hin, dass das nicht geschieht?
Gut, ich meine, wir müssen uns dabei auch schauen, wo die öffentliche Verwaltung bezüglich KI steht. Und wenn man sich das mal insgesamt betrachtet, da stehen wir irgendwo zwischen Sondieren, Experimentieren und ersten Einführungen. Es gibt Leuchtturmprojekte, aber wir haben noch keine flächendeckende Umsetzung. Und entsprechend dominieren in der KI-Entwicklung die Assistenzsysteme, Datenanalysen, punktuelle Prozessoptimierungen. Aus ethischer Sicht können wir sagen, KI wurde bisher in der Verwaltung nicht auf den Menschen, sondern auf Objekte angewandt. Das heißt, auf Bescheinigungen, Dokumente, Verwaltungsprozesse, Katasterkarten. Ne? Der Vorteil dabei war, dass die großen Krisen ausgeblieben sind bei uns. Wir haben keine zurückgetretenen Ministern, so wie in England. Wir haben keine Regierungskrisen wie in den Niederlanden und unsere Verwaltung wurde nicht von Klagewellen wie in Österreich beschäftigt oder mit solchen Klagewellen beschäftigt. Und der Grund war, dass die Verwaltung bei uns sehr vorsichtig war. Schon nicht zuletzt aufgrund dieser negativen Beispiele aus den Nachbarländern. Aber diese Phase nähert sich aktuell dem Ende. Mit Projekten wie Palantir bei der Polizei und Sicherheitsbehörden verschiebt sich aktuell der Fokus weg von Objekten hin zu Subjekten, also zu Bewegungsprofilen, zu sozialen Netzwerken und potenziellen Verdachtsmomenten. Damit richtet sich die KI direkt auf den Menschen und ihr Verhalten. Und an diesem Punkt wird sie unmittelbar grundrechtsrelevant. Fragen nach Diskriminierung, nach Machtmissbrauch und Transparenz treten dabei in den Vordergrund. Und wir befinden uns gerade momentan, Deutschland, an der Schwelle von der vorsichtigen, objektbezogenen KI hin zu Anwendungen, die Bürgerinnen und Bürger direkt betreffen. Und was wir in der Phase ganz stark benötigen, klare rechtliche Rahmenbedingungen, strenge Kontrollen und eine sehr breite gesellschaftliche Debatte. Nur noch einen Satz. Wir hoffen auch sehr stark auf die neue Arbeit des neuen Digitalministers und hoffen, dass durch die Bündelung der Kompetenzen und durch neue Impulse wir dann auch vertrauenswürdig die KI entwickeln.
Sie haben es gerade schon angesprochen, der neue Minister, der ja zum ersten Mal in Deutschland wirklich auch so diese Arbeiten bündeln wird. Das, was ich jetzt gerade sehr viel lese, ist, dass man eben sagt, so, das ist die Gefahr, weil es so ganz eng an der Wirtschaft dran ist. Sie haben gerade Palantir genannt. Sehen Sie denn oder andersrum gefragt, was wären denn so Ihre Wünsche oder Ihre Forderungen an die Bundespolitik aus diesen Erfahrungen? Sie haben ja eine Studie gemacht, wo Sie wirklich sehr genau sich angeschaut haben, wie die Perspektiven von KI-Kompetenz in Verwaltung sind. Können Sie da Sachen sagen, wo Sie sagen, so, das wäre gut, wenn diese Bundespolitik das aufgreift?
Ja, natürlich einige, aber so wie es die KI nicht gibt, weil es eine Menge von, ein Werkzeugkasten ist mit einer Menge von Methoden und sehr vielen Perspektiven, gibt es auch nicht die Lösung dafür, sondern wir müssen von sehr vielen Seiten das angehen. Die KI-Kompetenz ist eine davon. Immer wenn wir von KI sprechen, landen wir ganz, ganz schnell bei dem Thema KI-Kompetenz. Und weil Sie mich gefragt haben, KI-Kompetenz in der Verwaltung, weil die ist genauso heterogen wie in der Gesellschaft auch. Es gibt erste Kompetenzinsel und tolle Ideen, aber keine flächendeckende KI-Kompetenz. Und leider Gottes erledigen noch wir sehr viele KI-Projekte im öffentlichen Sektor noch mit externen Beratern. Dabei müssen wir ganz, ganz dringend interne KI-Kompetenz aufbauen. Das sollte im öffentlichen Dienst ein zentrales Anliegen sein. Und um das zu unterstützen, weil haben wir auch aus der Praxis heraus und für die Praxis ein Kompetenzmodell entwickelt. Wir haben diese Kompetenzen klar benannt, was bisher auch selten passiert wurde, weil so vielfältig die KI ist. Genauso brauchen wir technische Kompetenz, selbstverständlich. Wir brauchen Datenkompetenz. Wir müssen verstehen, wie die Daten beschaffen sind, welchen Informationsgehalt sie haben. Wir brauchen rechtliche Kompetenz, ethische Kompetenz, aber auch Fachkompetenz. Weil jeder davon abhängig, wo die KI eingesetzt wird, in ihrem Geltungsbereich, wirkt sie auch ganz anders. Und nicht alle Leute brauchen jede Kompetenz in der gleichen Tiefe. Es müssen nicht alle Experten sein. Die Leute, die mit KI arbeiten, die Vermittler vor Ort oder und so weiter, brauchen andere Kompetenz als jetzt ein Jurist und so weiter. Und das ist der Inhalt unseres Kompetenzmodells und es wird auch in der Verwaltung, wird anhand dieses Modells, werden auch Ist-Soll-Vergleiche für bestimmte Personen gemacht. Es werden Weiterbildungsbedarfe anhand dessen ermittelt oder ganz wichtig interdisziplinäre Teams zusammengestellt, weil die benötigen wir ganz stark, nicht nur in der Entwicklung, auch in der Bewertung und so weiter. Und der IT-Planungsrat hat es im Moment auf seiner Internetseite allen Verwaltungen zur Nachnutzung empfohlen. Das jetzt mal zur Kompetenz, ein breites Feld.
Definitiv. Gerade dieses, Sie haben es angesprochen, diese interdisziplinären Teams. Haben Sie da schon Erfahrungen gesammelt, wie sowas aufgebaut werden kann? Wie sowas positiv, also können Sie ein Positivbeispiel geben, wie sowas funktioniert? Ich stelle mir das einfach wahnsinnig schwer vor, zwischen Kommune, zwischen Ländern, zwischen Bund. Wie kriegt man sowas hin?
Eigentlich ganz einfach. Diese interdisziplinären Teams kompetenzbasiert sie mal aussuchen, beispielsweise für eine Risikobewertung gemäß KI. Verordnung der EU. Was braucht man da? Also um Predictive Maintenance beispielsweise im Produktionsumfeld als KI zu bewerten, da benötigen wir Juristen, spezialisiert auf den KIVO, auf die KI-Verordnung, eventuell Spezialisierung noch auf Maschinenbau, weil das da auch mit reinspielt bei Robotik. Wir benötigen Ethiker, wir benötigen natürlich den Projektleiter, den Geschäftsführer, der darüber entscheidet, was mit seiner KI dann passiert. Wir benötigen einen Ethiker und dann, wenn man diese Leute an einem Tisch hat, müssen wir diese bestimmte KI verstehen. Das heißt, alle Beteiligten müssen einen gleichen Wissensstand aufbauen. Das macht man normalerweise mit Checklisten, die man konsequent ausfüllt, von was macht die KI bis welche Daten habt ihr genutzt. Informationen, die jedem Projektleiter vorliegen, der in- und auswendig kennen müsste, die beschreibt man verständlich und teilt sie mit allen Teilnehmenden. Und dann identifiziert man für jede Produktlebensphase der KI, von der Konzeption, Daten und so weiter, Produktivsetzung bis zur Stilllegung. In jeder Phase schaut man sich an, was die Leute gemacht haben. Und durch einen Vergleich, was haben sie gemacht und was hätten sie machen müssen? In dieser Diskrepanz ermittelt man die Risiken. Keine einfache Aufgabe, denn MIT hat 1600 spezifische KI-Risiken identifiziert. Man muss sie kennen, um sie dann speziell im konkreten Kontext zu erkennen. Aber wenn man es macht, ist es gar nicht so schlimm. Und dann identifiziert man diese und entwickelt Maßnahmen, um sie zu behandeln. Dann schaut man sich die Wirksamkeit an, Restrisiko und die Risikobewertung konform zum KIVO ist fertig.
Okay, also es ist wirklich im Prinzip wie bei einem Projekt auch, dass man so iterativ vorgeht und sich anpasst. Das finde ich schon mal einen interessanten Punkt. Sie haben auch mitgearbeitet an dem KI-Transparenzregister für Deutschland. Können Sie erstmal erklären, was ist das überhaupt? Wozu braucht man das?
Wir benötigen einen KI-Transparenzregister als Instrument für gesellschaftliche Teilhabe und eigentlich demokratische Kontrolle. Denn in einem KI-Transparenzregister müssen verständliche, klare und verlässliche Informationen über die eingesetzte KI enthalten sein. Dabei ist der primäre Adressat der Bürger. Sie sollen nachvollziehen können anhand der Informationen, welche KI in ihrem Umfeld wirkt und ihre Betroffenheit anhand der Informationen reflektieren können. Das ist das große Ziel. Natürlich gleichzeitig ist es ein Informationswerkzeug, auch für Verwaltungen, für Medien, so wie Sie, oder für die Wirtschaft und die Wissenschaft. Das ist das große Ziel eines KI-Transparenzregisters.
Und das gibt es schon, das soll es noch geben, daran wird gearbeitet?
Noch vor 3 Jahren gab es einen breiten Konsens in der Verwaltung, in der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft politisch, dass wir so einen KI-Transparenzregister benötigen. Heute, 3 Jahre später, stehen wir vor dem gegenteiligen Problem. Es gibt zu viele parallele Register. Wir haben mindestens 5 identifiziert, Tendenz steigend, jeweils von unterschiedlichen Bundesministerien, Nordrhein-Westfalen als Land, NRW als Land hat eins, Hessen plant eins. Dabei ist das Problem, dass diese unterschiedlichen KI-Transparenzregister unterschiedliche Ziele und Zielsetzungen verfolgen, je nach Ministerium, nach Regierungszugehörigkeit oder Region. Und sie unterscheiden sich wahnsinnig im Umfang und an Art der erfassten Informationen und auch der KI-Systeme, die enthalten sind. Und damit kriegen die Bürger ganz klar widersprüchliche Informationen, teilweise veraltete Informationen. Und das ist das Gegenteil von Transparenz.
Sie würden sich stark machen dafür, dass so ein KI-Transparenzregister also an einem Ort ist für alle Bundesländer. Das wäre so die Idealvorstellung, sage ich jetzt mal.
Absolut. Wir haben genau aus diesem Grund gefördert von der Volkswagen Stiftung mit Algorithmen Watch und mit der Uni Speyer ein Konzept geschrieben, in dem wir genau das fordern. Wir möchten ein einheitliches, zentrales KI-Transparenzregister in Deutschland. Nur eins bitte. Betrieben von derjenigen Behörde, die im Idealfall auch für die Umsetzung der KI-Verordnung zuständig ist. Aktuell die Bundesnetzagentur, kein Flickenteppich an Zuständigkeiten. Wir fordern eigentlich auch die Anbindung an das europäisch geplante KI-Transparenzregister, denn nur dann haben wir konsistente und vergleichbare Informationen. Wir möchten eine Qualitätssicherung der Informationen haben bezüglich Verständlichkeit, Korrektheit, Aktualität und so weiter. Das ist im Moment auch nicht gegeben, plus Feedbackmöglichkeiten für die Bürger. Und was uns auch noch ganz wichtig ist, wir möchten, dass dieses KI-Transparenzregister begleitet wird von einem unabhängigen, interdisziplinären Expertengremium, das kontinuierlich den Bedarf, die Wirksamkeit und der Nutzer oder und Nutzerperspektive überprüft und beratend eingreift.
Jetzt muss ich doch mal fragen, fühlen Sie sich manchmal so ein bisschen wie David gegen Goliath? Da habe ich den Eindruck so, ja, ich würde mal denken, jeder normale Bürger, jede Bürgerin würde sagen, ja, genau. Klingt total logisch. Warum gibt's das nicht? Und Sie haben es ja selbst gesagt, die Politik, die Länder. Es geht so viel dann, was das verhindert.
Ich versuche es nicht zu tun. Es gibt schon Tage, da ja ist nicht der Optimismus vorwiegend. Aber jetzt speziell mit dem KI-Transparenzregister. Wir haben es auf der Republika vorgestellt und da waren genau diese ganzen Player. Da war Bundesministerium für Inneres mit ihrem Marktplatz der Möglichkeiten, so heißt es dann, KI-Transparenzregister. Da war die Bundesnetzagentur da. Die haben das Konzept alle gelesen, haben uns genommen und wollen es umsetzen. Wenn jetzt ein existierendes KI-Transparenzregister, das noch Mängel aufweist, so umgestaltet wird, wie wir das wollen, war doch erfolgreich. Da hat sich doch die Arbeit gelohnt.
Ein Punkt, wo Sie ja wirklich erfolgreich sind und wo Sie wirklich Dinge verändern, ist an der Uni. Sie sind Lehrbeauftragte. Sie haben mir erzählt im Vorgespräch, dass Sie eben Ethik in das Curriculum wirklich gebracht haben von der Uni. Ich bin davon überzeugt, dass wir das an vielen Unis brauchen. Wie haben Sie das geschafft?
Genau. Indem ich habe auf einem wissenschaftlichen Speed-Dating Frau Professor Kerstin Schlögel-Flier getroffen, Ethik und Theologie. Sie war ja auch bei Ihnen, Mitglied des Deutschen Ethikrats, eine ganz, ganz tolle Frau. Und wir haben uns über die Schwierigkeit oder die Vielseitigkeit von KI und Ethik unterhalten und da ist ganz schnell innerhalb vom zweiten Satz schon die Idee entstanden, ich vom Institut für Informatik, sie von der theologisch-ethischen Fakultät, dass wir gemeinsam eine Ringvorlesung anbieten. Und die war so erfolgreich, schon beim ersten Mal. Sie heißt Interdisziplinäre Perspektiven auf KI und Ethik. Und wir haben unser ganz neues Konzept auch überlegt. Wir öffnen es für alle. Nicht nur die Studenten sind unsere Ansprechpartner, sondern auch die Lehrkräfte, die Mitarbeiter der Uni, aber auch Bürger. Und sie findet nicht nur im Präsenz statt, im Vorlesungssaal, großen Vorlesungssaal der Uni Augsburg, sondern auch, wir streamen sie online. Und durch unsere Vorträge, vielfältige Experten aus Praxis, Wissenschaft und ganz unterschiedliche Disziplinen, Informatik, Philosophie, Recht, alles, haben wir es geschafft, interdisziplinär zu diskutieren über KI und Gesellschaft, unsere Arbeit und wie das auch unsere Werte verändert. Und das Verrückte da oder das Besondere dabei war, dass wir dadurch ein breites Publikum erreicht haben. Andere Unis haben uns zum Beispiel angeschrieben und uns ihre Studenten geschickt. Lehrer aus der Schweiz haben sich bedankt für die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Und deswegen machen wir es auch weiter. Und einer der Vorteile jetzt speziell für die Uni Augsburg war, dass Ethik dadurch als Pflichtveranstaltung für das neu gegründete Studiengang Data Science hinzugenommen wurde. Und das ist ein Schritt, macht uns auch glücklich. Wir werden auch mit der Ringvorlesung weitermachen. Wir müssen dranbleiben, aber wir müssen nicht nur Ethik in den Informatikausbildung integrieren, sondern auch umgekehrt die KI-Kompetenz in den anderen Studienfächer. Denn nur so können wir die notwendige Interdisziplinarität von Anfang an und erlernen und einüben.
Was wäre Ihre Empfehlung für ganz kleine Unternehmen? Also meine Erfahrung ist, wir sind eine kleine NGO. Wir müssen uns primär selbst finanzieren. Es ist ganz, ganz schwierig für kleine Organisationen, sich überhaupt auf diese KI-Schiene zu setzen, weil eben die Ressourcen nicht da sind, weder personell noch finanziell. Was wäre Ihr persönlicher Tipp, Ihre Empfehlung an kleinere Organisationen, egal ob das jetzt Unternehmen oder NGOs sind? Wie können Sie diesem Hund hinterherlaufen oder auf das Pferd aufsteigen oder wie kommen Sie mit?
Da müssen wir erstmal, das ist uns ein ganz besonderes Anliegen, gerade diese, nicht nur die kleinen Unternehmen oder kleine mittelständische Unternehmen, die gibt's ja auch genauso in der Verwaltung. Nicht jeder hat die Augsburg oder sonstige Kommunen entwickeln auch ganz, ganz tolle KIs und haben tolle Ideen, ohne die Ressourcen einer, sagen wir mal, Bundesagentur für Arbeit zu haben. Und diese wollen wir ganz gezielt und konkret ansprechen. Wir versuchen durch gezielte staatliche Förderungen das so zu machen, dass eine Unterstützung für den Mittelstand und für die kleinen Kommunen, weil die brauchen nicht viel, die haben eine KI. Für das können sie kein interdisziplinäres Team einstellen. Sie müssen sich's leihen für diese besondere eine Aufgabe. Ja? Und das soll dann passieren gefördert oder vom Staat Bayern oder von der EU oder von der Bundesnetzagentur und so weiter. Das ist die Grundidee, aber die ist nicht sauber formuliert.
Ich glaube das auch. Ich glaube, dass wir ein Organisationsform schaffen müssen, die sozusagen Huckepack nimmt, kleine Organisationen Huckepack nimmt. Und eben ich beobachte das im Medienbereich, da passiert sehr viel mit KI schon. Und da eben, aber das fehlt derzeit in diesem Medienbereich. Und eben, ich sag mal, der Abstand zwischen kleinen und großen Playern wird eben immer größer, und zwar in Lichtgeschwindigkeit, weil die Kleinen immer schneller abgehängt werden und die Größen immer schneller wachsen. Und das ist, finde ich, so ein Thema, wie kriegen wir das Gleichgewicht wieder hin, dass sie mitgenommen werden.
Das stimmt, dafür brauchen wir auch die Förderung, weil die Förderung kommt ja nicht uns als Firma zugute, sondern sie kommt denjenigen zugute, die die Leistung dann abruft, 1:1 weitergegeben oder den kleinen Kommunen. Und das streben wir an, erstmal durch Sensibilisierung und indem wir es einfordern.
Ich komme zu meiner letzten Frage. Ihr ganz persönlicher Blick auf die Zukunft von KI, Ethik und Digitalisierung. Sie haben sowas wie Palantir ins Gespräch gebracht. Es wird gerade viel diskutiert über eben die Super-KI. Also wo sehen Sie sich da? Wie glauben Sie, wo stehen wir in 5 Jahren?
Ehrlich gesagt, den Blick für die 5 Jahre habe ich nicht. Ich will das gar nicht. Ich versuche die Probleme eins nach dem anderen anzugehen. Und so wie wir auch gemeinsam festgestellt haben, es gibt unheimlich viel zu tun. Und da hilft nur eins. Um es mit Nietzsche zu sagen, neue Wege entstehen, indem wir sie gehen. Wir müssen es einfach machen und es so gut wie möglich machen.
Liebe Alina Lorenz, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr erhellend. Ich bin sicher, dass wir uns in 2-3 Jahren wieder unterhalten können und dann schauen, wie es vorangegangen ist in der Verwaltung und mit solchen Dingen wie dem Transparenzregister für Deutschland. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ethik digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.